Wir haben Karfreitag da war, wir haben über wichtige Sätze mit drei Worten gesprochen. So Sätze wie, ich liebe dich oder ich vergebe dir oder ich muss mal. Wenn die Kinder das sagen, dann sind die Eltern aufmerksam. Oder so Sätze wie, sie haben bestanden, den Führerschein oder das Abi. Aber die zwei wichtigsten Sätze, die je gesprochen wurden, einer von Jesus. Er hat gesagt, es ist vollbracht am Kreuz, bevor er seinen Geist aufgegeben hat. Es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Es ist vollbracht, unsere Erlösung. Der Preis für unsere Schuld, für unsere Sünden ist bezahlt. Das, was uns trennt von Gott, unsere Schuld, die uns trennt von dem heiligen Gott. Jesus hat bezahlt dafür. Und am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wenn wir das für uns persönlich annehmen, sein Werk am Kreuz für uns, dann können wir wirklich Vergebung haben von all dem Mist, den wir gebaut haben. Und wir können wirklich in Beziehung leben mit dem lebendigen Gott. Aber genauso wichtiger Satz ist der Satz, den der Engel am Ostermorgen gesprochen hat. Er hat gesagt, er ist auferstanden. Es ist vollbracht und er ist auferstanden. Der Engel hat gesagt, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Warum macht ihr Christen so ein großes Trara um die Auferstehung? Ich möchte vier Punkte heute Morgen ansprechen. Erstens ist, dass Jesus sehr viele radikale Aussagen gemacht hat. Er hat sehr viel für sich beansprucht. Jesus hat gesagt, ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Jesus hat für sich beansprucht, Gott zu sein. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Noch so ein radikales Statement. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nochmal, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Wow. Am Abendmahl hat er gesagt, dies ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und dann diese radikale Aussage, wo er gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich meine, das sind radikale Ansprüche, das sind teilweise sehr exklusive Ansprüche, die Jesus hier stellt. Er sagt, ich bin Gott. Ich bin der einzige Weg, wie ihr in Gemeinschaft mit Gott kommen könnt. Ich bin das Leben. In mir gibt es Vergebung. Und wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Kein Mensch kann es für sich beanspruchen. Sag mir, entweder Jesus war der, der behauptet hat zu sein, oder er war ein Verrückter. Wie können wir wissen, ob das stimmt, was Jesus gesagt hat? In Matthäus 12 kommen die Schriftgelehrten und die Pharisäer zu Jesus und sie sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Wir wollen ein Zeichen haben für diese Ansprüche, die du stellst. Einen Beweis, dass du wirklich der Messias bist, der Retter. Wirklich der bist, der du behauptest zu sein. Und Jesus sagt, kein Zeichen wird euch gegeben werden, als nur eines. Das Zeichen des Jona, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Ihr sagt, ich gebe euch ein Zeichen, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Ein Zeichen, ich werde was tun, was noch nie irgendjemand anderer getan hat. Und es wird euch beweisen, dass meine Worte wahr sind und dass ich wirklich Gott bin, dass ich wirklich der Erlöser bin. Und das ist die Auferstehung. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, werde ich drei Tage und drei Nächte im Bauch der Erde sein und hier auferstehen. Der Engel hat gesagt, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, so wie er gesagt hat. Sagt mir, seine Worte sind wahr. Lesen wir im 1. Korintherbrief die ersten paar Verse. 1. Korinther 15, Verse 1 bis 8. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Das ist das Evangelium in Kurzform. Jesus ist gestorben für unsere Sünden, er ist begraben worden, er ist auferstanden am dritten Tag, so wie es im Alten Testament verheißen war. Und dass er Kephas oder Petrus erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. 500 Leuten auf einmal. Und Paulus sagt, hey, die leben noch, die meisten davon, geht hin und fragt sie, wenn ihr es nicht glaubt. 500 Zeugen. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Jesus ist auferstanden. Sagt uns, seine Worte sind wahr. Jesus ist nicht irgendein weiterer verrückter Guru oder ein weiterer toter Religionsgründer wie Buddha oder Mohammed oder Karl Marx oder wen immer wir nehmen wollen. Sind gestorben. Aber Jesus lebt. Er hat Wort gehalten. Das zeigt uns, er ist wirklich der, der behauptet zu sein. Er ist Gott, er ist der Weg zum Vater, er ist die Bezahlung für unsere Sünden. Zweitens, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Vergebung der Sünden. Lesen wir im Vers 14 weiter. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Dann machen wir uns nur was vor, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Im Vers 18. Vers 17, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann ist Jesus nicht dieses reine, sündenlose Opferlamm, was die Bibel uns sagt. Dann ist sein Opfer für unsere Sünden nicht angenommen worden. Jesus erfüllt hier Prophetie aus dem Alten Testament. Wenn ihr euch erinnert an unsere Studien durch den 2. Mose, und jetzt 3. Mose, hohe Priester, an diesem einen Tag im Jahr, an dem Versöhnungstag, hat er sein prunkvolles, sein herrliches Gewand abgelegt. Und er hat ein einfaches Leinengewand angezogen, wie die einfachen Priester. Und dann hat er dieses Sündopfer dargebracht für die Sünden des ganzen Volkes und ist mit dem Blut hinein in den Tempel, in das Allerheiligste. Einmal im Jahr durfte er dort hineingehen. Und da war die Bundeslade, wo das Gesetz Gottes drin war, die 10 Gebote. Und der Deckel mit den 2 Engeln drauf, der Sühnedeckel, wie er auch genannt wurde. Und auf über diesem Sühnedeckel hat sozusagen Gottes Gegenwart sichtbar und erfahrbar gethront. Und er hat hinuntergeschaut auf dieses Gesetz, was das Volk gebrochen hatte. Aber dieses Blut des Opfertieres wurde 7-mal draufgesprengt auf diesen Sühnedeckel und hat sozusagen die Sünden, diesen Gesetzesbruch bedeckt. wenn das Lamm fehlerlos war, wie es sein sollte, wenn der hohe Priester auch selbst gerecht war, musste zuerst ein Opfer für sich selbst bringen, wenn der noch in Sünde war oder wenn das Opfer nicht angenommen wurde, dann ist er gestorben. Vor dem Herrn. Tot umgefallen. Deswegen haben die Juden ein Seil an seinen Fuß gebunden. Falls er tot umfliegt, dann dass sie ihn rausziehen können. Aus dem Allerheiligsten. Aber wenn das Opfer angenommen wurde, ja, dann ist der hohe Priester hinausgekommen und er hat gesagt, vergeben. Und das Volk ist in Jubel ausgebrochen. Jesus ist unser Opferlamm. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Er hat sich stellvertretend für uns aufgeopfert, als ein Lamm ohne Makel. Er war sündenlos. Jesus ist gekreuzigt worden am Passafest, am 14. Nisan nach dem jüdischen religiösen Kalender. Und er ist gestorben genau zu der Zeit, als im Tempel die ersten Passalämmer geschlachtet wurden. Jesus ist auch der hohe Priester, sagt uns der Hebräerbrief. Der hohe Priester, der ein für alle Mal ein Opfer dargebracht hat, sich selbst freiwillig, den Preis bezahlt hat, der hineingegangen ist in das Heiligtum. Dann wurde Jesus begraben, in das Grab gelegt. Frage ist, ist das Opfer angenommen? Wird er wieder herauskommen? Wird er auferstehen? Auch dafür ist die Auferstehung ein Zeichen, dass unsere Sünden vergeben sind. Er ist auferstanden. Sein Siegesruf. Er ist auferstanden. Das Opfer ist angenommen. Erlösung ist möglich für uns, wenn wir es für uns persönlich annehmen. In dieser selben Woche, in der das Passa gefeiert wurde, wurde auch das Fest der Erstlinge gefeiert. Das war der erste Tag nach dem ersten Sabbat, nach dem Passafest. Und das war ein Erntedankfest. Dank für die Ernte. Die Erstlinge haben die Ernte repräsentiert, die ganze Ernte. Auch das hat Jesus perfekt erfüllt. Er ist am selben Tag, als der Priester diese Erstlinge im Tempel vor dem Herrn geschwungen hat, ist Jesus auferstanden. Er ist auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir noch immer in unseren Sünden. Dann ist sein Opfer nicht angenommen. Aber Jesus ist auferstanden. Gott bestätigt uns. Nicht nur, dass Jesus der war, der behauptet hat zu sein, sondern auch, dass er wirklich bezahlt hat für unsere Sünden. Dass wir Vergebung haben können heute. In ihm. Dritter Punkt. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und das ist eine echte Hoffnung. Hoffnung im biblischen Sinn ist was Echtes. Es ist nicht nur so, wie wir sagen, ich hoffe, es wird morgen nicht regnen. Sondern es ist was Sicheres. Wir haben die Hoffnung, dass wir auferstehen werden, weil er auferstanden ist. Deswegen werden auch wir auferstehen. Lesen wir weiter hier im 1. Korinther 15, im Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Hier haben wir wieder dieses Bild. Er ist der Erstling. Auferstanden an diesem Erntedankfest, dem Fest der Erstlinge. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst ihm unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Jesus ist der Erste, er ist der Erste, der auferstanden ist. Ah, was ist mit Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat? Oder mit dieser einen Frau, die Elia von den Toten auferweckt hat im Alten Testament? Ja, die sind ja wirklich auferstanden in dem Sinn, wie Jesus auferstanden ist. Die sind einfach wieder lebendig geworden. Aber die sind wieder gestorben. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist zu ewigem Leben. Erste, der in den Himmel gegangen ist, in Gottes Herrlichkeit. Spricht auch von Lebensqualität, ewiges Leben, nicht nur langes Leben. Leben in Gottes Herrlichkeit. Er ist auferstanden an diesem Ostersonntag, einem Fest der Erstlinge, als der Erste. Und wir haben die Zuversicht, weil er auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen, lesen wir hier. Und die Bibel sagt uns, wir werden so sein, wie er ist. Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief im Kapitel 3. Er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Kinder Gottes, wir sagen durch den Geist, der in uns ist, wir rufen Abba, Papa. Sind seine Kinder. Dürfen Papa sagen. Papa, Papa. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber eines Tages werden wir sein, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Wow. Jetzt sind wir Kinder. Wir sagen Abba, Papa. Aber eines Tages werden wir ganz sprechen können. Und unser zögerndes Vertrauen, unsere geteilte Liebe, die wir jetzt für Jesus haben, unsere manchmal unwürdigen Gebete werden vollkommen sein, wird völlig zur Reife gebracht sein. Unser christliches Leben ist eine ständige Veränderung, eine wachsende, eine tiefer werdende Beziehung mit Jesus. Das, was hier unvollkommen begonnen hat, das wird eines Tages vollendet sein und zur vollen Reife gelangen. Und wir haben sowas noch nie gesehen. Wir kennen eine solche Erfahrung nicht hier auf der Erde. Wir müssen sogar das himmlische Vokabular erst lernen. Es ist interessant, dass viele Schreiber in der Bibel die Ewigkeit vor allem mit negativen Dingen beschreiben. Es wird kein Tempel mehr sein. Es wird keine Tränen mehr geben. Es wird keine Sünde mehr sein. Es wird kein Weinen mehr geben. Es wird keinen Tod mehr geben. Paulus also diese Vision oder er weiß es selbst nicht, ob er wirklich in den Himmel entrückt wurde oder nur eine Vision davon gesehen hat. Aber er sagt, ich habe Dinge gesehen, ich habe Worte gehört, ich kann nicht mal drüber reden. Mir fehlen die Worte, so herrlich ist es. Aber mir genügt es, dass Johannes uns sagt, wir werden sein wie er, wie Jesus. Das genügt mir. Weil ich glaube, dass Jesus der glücklichste Mensch war, der je gelebt hat. Dass Jesus der liebevollste, der heiligste Mensch ist oder Mensch war. Dass er die schönste Person ist im ganzen Universum. Und Gott sagt uns, wir werden ihm gleich sein. Das reicht mir. Erstmal für hier. Es wird herrlich sein. Wenn wir hier im Kapitel 15 weiterlesen, spricht Paulus weiter über die Herrlichkeit, die unser zukünftiger, unser geistlicher Leib haben wird, im Gegensatz zu unserem irdischen Leib, den wir hier auf der Erde haben. Vielleicht lesen wir da ein paar Verse. Vers 42. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Verwende dieses Bild hier von einer Blume, die wir pflanzen. Der Same, der gesät wird, ist dieser vergängliche Leib, das Verwesliche. Erinnern uns an eine Blume, wir pflanzen diese hässlichen Knollen. Ich meine, wenn wir drüber nachdenken, da ist eigentlich nicht viel dran. So einer Blumenzwiebel. So ein braunes, hässliches Ding. Und es wird begraben, wird eingepflanzt. Und was entsteht daraus? Entsteht eine wunderbare Blume. Im Vergleich zu dieser hässlichen Knolle ist die Blume herrlich. Ist wunderbar. Das ist das Bild, was Gott hier verwendet durch Paulus. Er sagt, unser Leib, den wir hier haben, unser Leben hier ist wie diese hässliche Blume im Vergleich zu dem, was noch kommt. Für die, die wir Jesus vertrauen. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Und diese Verheißung gilt denen, die an Jesus glauben. Gilt denen, die in ihm sind. Vers 23 haben wir gelesen, dass es für die gilt, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Gehörst du Christus heute Morgen? Hast du ihm dein Leben schon gegeben? Dann gilt diese Verheißung für dich. Für die, die nicht in Christus sind, die ihm nicht gehören, die werden auch auferstehen. Aber nicht zu dieser Herrlichkeit in Gottes Gegenwart, sondern zu ewiger Finsternis, sagt Jesus, und zu Zähneknirschen. Ah, nicht so toll. Hm? Wenn du es noch nicht getan hast, Jesus in dein Leben einzuladen, was für einen besseren Tag gibt es heute? Gibt es heute Morgen? Ihn einzuladen und zu sagen, Jesus, ich bekenne dir, dass ich schuldig bin, dass ich nicht perfekt bin. Und ich bekenne dir, Jesus, dass ich dich brauche. Dein Opfer am Kreuz für mich. Und ich möchte es heute Morgen als Bezahlung für meine persönliche Schuld annehmen. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen und ich gebe dir mein Leben. Ich will dir gehören, Jesus. Bestimm du mein Leben von heute an. Dann darfst auch du diese Verheißung in Anspruch nehmen. Nicht nur ewiges Leben hier, es beginnt hier. Leben in Gemeinschaft mit Gott, sondern Zukunft in seiner Herrlichkeit. Und die in Jesus sind, die können das sagen. Von Paulus hier im Vers 54 und den folgenden schreibt. Sagt, wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen. Ist der Tod in Sieg? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Menschen in der Welt sind ohne Hoffnung. Menschen in der Welt haben Angst zu sterben, haben Angst vor dem Tod. Und die ist begründet, wenn sie Jesus nicht kennen. Aber für die, die wir Jesus gehören, wird der Tod nur ein Tor sein, ein Tor zur Herrlichkeit. Sünde hat uns verdammt, war der Stachel des Todes, ist die Sünde. Also die Sünde hat uns verdammt. Und das Gesetz hat uns das bewusst gemacht, dass wir Sünder sind. Aber Jesus hat unsere Sünden getragen, hat unsere Sünde absorbiert am Kreuz. Und wenn wir in ihm sterben, dann wartet nicht Verdammnis, dann wartet Herrlichkeit auf uns. Der Tod hat den Stachel verloren. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Hat den Stachel verloren. Wie eine Biene. Vielleicht das kleine Mädchen, das allergisch ist gegen Bienenstiche und für das es tödlich ist. Und die Biene kommt. Hat Angst. Aber der Papa nimmt, fangt die Biene auf und einiger Zeit lässt sie wieder fliegen und das Mädchen. Papa sagt, muss keine Angst mehr haben. Die Biene hat keinen Stachel mehr. Guck, der Stachel ist da in meiner Handfläche. So ist der Tod für uns, die wir in Jesus sind. Tod hat den Stachel verloren. Ist für uns das Tor zur Herrlichkeit. Jesus hat Satan am Kreuz besiegt. Alles, was er tun kann, ist noch summen. Aber kein Stachel mehr. Weil Jesus hat uns erlöst. Er hat uns frei gemacht von unserer Schuld. Und wir können eingehen in Gottes Herrlichkeit. Also die Auferstehung beweist uns, dass Jesus der ist, der behauptet hat zu sein. Die Auferstehung zeigt uns, dass sein Opfer am Kreuz angenommen wurde als Bezahlung für unsere Sünden, dass unsere Sünden vergeben sind. Drittens wissen wir, die wir Jesus gehören, dass auch wir auferstehen werden, weil er auferstanden ist. Und so haben wir eine echte, reale Hoffnung in unserem Leben. Und vierter Punkt, es gibt uns Perspektive und Sinn und Zweck für unser Leben hier auf der Erde. Lesen wir zum Abschluss den Vers 58. Daher als Schlussfolgerung von dem Ganzen, daher meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Ich habe in der Zeitung vom Wochenende jetzt gelesen, da war eine Umfrage und die haben herausgefunden, dass 90% der Deutschen mit ihrem Leben unzufrieden sind. 90%. Dabei leben wir in einem der wohlhabendsten Länder auf dieser Welt. Aber 90% der Menschen sind unzufrieden. Ich habe gestern auf der Straße, wir hatten unseren Infotisch wieder mal draußen, hatte ein Gespräch mit so einem Jugendlichen. Und wir haben über Gott geredet und ich habe gefragt, hey, wie selbst du von Ostern glaubst du an Gott? Und er hat gesagt, nein, ich glaube nicht an Gott und das Ganze. Pff. Ich habe gefragt, na, wo kommst du her? Wie erklärst du dir das alles? Und er hat dieses typische bla bla bla, wir sind ja alle so schön manipuliert, hat es runtergerattert, was er in der Schule gehört hat, ja, der Mensch stammt vom Affen ab und Evolution, die Wissenschaft hat erwiesen. Ich habe gesagt, toll. Ich habe gesagt, ich bewundere deinen Glauben. Und wir haben so ein bisschen über Evolution geredet, habe versucht, ihm zu erklären, den Unterschied zwischen Wahrheit und einfach einer Theorie. Ich habe gefragt, hey, wer war dabei, als die Welt entstanden ist? Ja, niemand. Okay, dann ist es keine Tatsache, dann können wir höchstens von Theorien sprechen hier. Und wir haben so ein bisschen hin und her geredet über diese Dinge. Aber ich habe mir auch gefragt, was ist dann der Sinn in deinem Leben? Wenn du ein Zufallsprodukt bist und irgendwie so ein aufgewachsener Affe. Was ist der Sinn in deinem Leben? Und er hat so ein bisschen rumgedruckst. Naja, irgendwie so viel Spaß haben wie möglich. Ja, und was dann? Dann ist alles vorbei und das war's. Wird nach einiger Zeit wird es ziemlich leer werden. Spaß haben. Wir können dieses Loch in unserem Herzen nicht füllen durch diese Dinge der Welt. Gott hat uns für Beziehung mit ihm erschaffen. Und unser Herz ruht nicht eher, bis wir in ihm ruhen. Und ich habe versucht, ihm das zu erklären. Aber das ist, was die Welt sagt. Die Welt sagt, nimm dir das, was du kriegen kannst. Sei ein schöner Egoist, hab Spaß. Und dann ist alles vorbei. Letztendlich ist es eh wurscht, was du tust oder wie du lebst. Weil es ist alles egal. Was soll's? Du stirbst, alles ist vorbei. Letztlich ist alles sinnlos. Alles bedeutungslos, alles leer. Alles egal. Was für eine Sinnlosigkeit. Das war, was mich zu Gott gebracht hat. Wirklich diese Sinnlosigkeit in meinem Leben zu erfahren, obwohl ich alles hatte. Materiell und auch sonst alles. Gute Familie, alles okay. Aber mein Herz war leer. Vielleicht ist es die Situation von einem von euch heute Morgen. Gute Nachricht ist, es muss nicht so bleiben. Gott will dein Leben füllen. Eine wirklich sinnvolle, lebendige Beziehung mit Jesus Christus, persönliche Beziehung mit ihm. Wie viel Sinn uns Gott gibt. Wir können nicht nur die Beziehung, die er uns schenkt, hier genießen und in Gemeinschaft mit ihm durch unser Leben gehen. Wir dürfen auch wissen, all unsere Mühe ist nicht vergeblich. Es ist nicht vergeblich. Wir sind Gottes Mitarbeiter hier auf dieser Erde. Und was ich für Jesus tue, das wird ewig Bestand haben. Jesus sagt sogar, er wird uns belohnen für jedes blöde Glas Wasser, das wir in seinem Namen irgendjemandem geben. Es ist nichts vergeblich. Es macht Sinn, Gutes zu tun. Es ist nicht vergeblich, es hat alles ewig Bestand. Ich habe eine Aufgabe in meinem Leben. Ich habe einen Sinn, ich habe einen Zweck, ich habe ein Ziel, ich habe eine Richtung für mein Leben, weil Gott existiert und weil Jesus lebt. Und weil ich in Beziehung mit ihm leben darf und sein Mitarbeiter sein darf in dieser Welt. Und weil ich auferstehen werde und weil ich belohnt werde für alles, was ich hier tue. Das ist eine gute Nachricht. Deswegen feiern wir Auferstehung heute Morgen. Lass uns zum Abschluss beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns erlöst hast von unserer Schuld. Jesus, wir danken dir, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, mit dem wir jetzt Beziehung haben dürfen. Und ich bitte dich, wenn irgendjemand hier ist, der dich noch nicht persönlich kennt, dass du so diese Herzen überführst und dass du sie verstehen lässt, was du wirklich getan hast für uns. Und deine große Liebe für uns, Herr Jesus. Und dass du heute Morgen Vergebung und Erlösung anbietest und ewiges Leben in Beziehung mit dir. Gott, wir danken dir dafür. Wir feiern dich heute Morgen. Danke, dass du lebst. Danke, dass du auferstanden bist. Halleluja. Wir preisen dich, Herr Jesus, und wir lieben dich. Und wir wollen dir unser Leben hingeben als deine Werkzeuge. Sei du verherrlicht in unserem Leben. Und wir freuen uns schon auf die Ewigkeit mit dir. In Jesu Namen beten wir. Amen.